Im Bereich der unmittelbaren Kundenbetreuung, im Service bei unseren Vertriebspartnern, da sind wir ohnehin besonders zurückhaltend, weil wir davon überzeugt sind, dass ein persönlicher, menschlicher Kontakt zum Kunden nach wie vor und auch zukünftig ein zentrales Element einer guten Kundenbetreuung bildet. Das Motto lautet eher unterstützen, aber nicht ersetzen, denn am Ende des Tages möchte man bei wichtigen, unter Umständen wie bei der Krankenversicherung, lebenslang wirksamen Entscheidungen immer einem Menschen in die Augen sehen, dem man vertrauen kann.
Hallo und herzlich willkommen bei Continentale à la carte, dem kulinarischen Versicherungspodcast. Eure Gastgeberin Christina Benz präsentiert euch in kurzen Episoden spannendes Wissen für einen erfolgreichen Vertrieb. Ganz nach dem Motto, à la carte ist für jeden etwas dabei.
Seit August dieses Jahres hat unser Verbund einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Vorstandserfahrung im Continentale Verbund und kam bereits 1995 als Diplomökonom zur Continentale. Er verantwortete bereits Kapitalanlagen, Immobilien und auch Personal. Heute verantwortet er Controlling, Compliance und Datenschutz. Welche Chancen und Herausforderungen kommen auf die Continentale im Jahr 2025 zu? Wie wird der Vertrieb ihn in den kommenden Monaten und Jahren erleben? Über dieses und noch mehr Fragen möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, unserem neuen Vorstandsvorsitzenden unseres Verbundes, Herr Dr. Schmitz. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen.
Vielen Dank, Frau Benz. Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir starten wie immer mit einem Blick auf Ihren Teller. Herr Dr. Schmitz, Sie stammen aus dem Ruhrgebiet, aus einer Ruhrgebietsfamilie. Beziehungsweise Sie sagen ja immer, Sie kommen aus dem Tor zum Münsterland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Essen Sie gerne Kartoffeln, beziehungsweise wie wir in Westfalen sagen, Kartoffeln? Essen Sie immer noch gerne Kartoffeln oder doch lieber Pasta?
Also ich stamme aus Bochum. Ich bin in Bochum aufgewachsen und dann habe ich tatsächlich nach Stationen zum Beispiel in München in Castrop-Rauxel gewohnt. Das Tor zum Münsterland, wie da der eine es. Oder andere sagt, das wird ja immer wieder bestritten, aber es ist zumindest in der Nähe des Münsterlandes. Castrop-Rauxel an sich ist aber auch ganz schön, da braucht man das Münsterland eigentlich gar nicht. Aber inzwischen bin ich ja echter Dortmunder geworden und in die Nähe unserer neuen Direktion gezogen und insofern immer noch Ruhrgebiet, aber eben nicht mehr Bochum oder Castrop-Rauxel. Ja, das mit dem Essen ist so eine Sache. Also erstmal generell esse ich gerne und ich esse auch gerne Kartoffeln nach wie vor. Ich weiß gar nicht, wir hatten in Bochum aber auch andere Sachen außer Kartoffeln, muss ich ehrlich sagen. Aber eines meiner Spezialgerichte, eines der ganz wenigen, die ich selber zubereiten kann, ist zum Beispiel Kartoffelcremesuppe. Ganz wunderbar.
Ist jetzt nicht so die typische Bergmannskost, aber wie sieht's denn mit Schlabberkaps oder Pfefferpotters aus?
Kenne ich ehrlich gesagt gar nicht so. Also nein, das gab es bei uns, glaube ich, nicht so sehr.
Es gibt selbst bei uns in der Kantine. Also Schlabberkaps ist so ein Kohlhackauflauf. Und Pfefferpotters ist so gekochtes Rindfleisch mit Kartoffeln.
Hört sich interessant an. Schon deswegen, weil das könnte ich wahrscheinlich auch kochen, weil ich zum Kochen in der Regel, ich darf jetzt glaube ich keine Werbung machen, so ein technisches Küchengerät aus Wuppertal benutze.
Ja.
Und alles, was so ein bisschen in diese Richtung geht, wie so ein Durcheinander, sage ich mal,
kann das Gerät
perfekt mixen.
Was ist denn, wenn Sie schon dieses Gerät kurz beschreiben, was ist denn Ihr Lieblingsgericht aus diesem Gerät?
Kartoffelcremesuppe.
Ach, da ist es wieder. Wir sind in der Vorweihnachtszeit und die Vorweihnachtszeit ist die Plätzchenzeit. Kann man Ihnen mit Vanillekipferln und Zimtsternen eine Freude machen oder doch lieber Salzstangen und Chips?
Also dann lieber in der Weihnachtszeit, die wir jetzt haben, dann lieber Vanillekipferl oder andere Weihnachtsgebäck oder ein anderes Weihnachtsgebäck, andere Weihnachtskekse. Allerdings bitte mitbringen, weil ich selber nicht so sehr viel backe. Ich habe das ein paar Mal versucht und das war begrenzt erfolgreich. Aber konsumieren tue ich das sehr gerne.
Okay. Und verraten Sie uns noch, was es bei Ihnen an Heiligabend zu essen gibt?
Das ist traditionell so.
Der Kartoffelsalat?
Nein, den gibt es ausnahmsweise nicht. Und auch nicht die Kartoffelcremesuppe, weil die esse ich ja schon das ganze Jahr.
Und die Weihnachtsgans?
Auch nicht, auch keine Weihnachtsgans. Wir machen traditionell Raclette.
Aha. Das dauert aber lange, oder?
Ja, das ist ja auch Sinn der Übung. Dann kann man den Abend gemeinsam schön dabei verbringen und immer mal ein Häppchen essen. Und das ist auch in der Vorbereitung relativ einfach. Also man stellt eben die Zutaten bereit und jeder nimmt sich was und tut das auf sein Pfändchen. Und insofern ist das eine wunderbare Sache.
Man braucht noch nicht mal den Häcksler dafür. Aber Kartoffeln gibt es ja traditionsgemäß.
Richtig, das gibt es sozusagen als Basisgrundlage. Also irgendwie verfolgen mich die Kartoffeln dann doch immer wieder. Ja. Nein, das gibt es also traditionell.
Okay. Seit August 2024 sind Sie nun der neue Vorstandsvorsitzende im Verbund. Wie haben Sie die ersten Monate in Ihrer neuen Rolle erlebt?
Ja, vor allen Dingen ist die Zeit sehr schnell rumgegangen. Das muss ich wirklich sagen. Man ist dann doch wieder viel schneller im Tagesgeschäft, auch in einer solchen neuen Rolle, als man das am Anfang gedacht hat. Aber die Zeit war auch sehr spannend und aufregend schon bisher. Und ich würde sagen, insgesamt hat alles bisher prima geklappt. Auch dank des hervorragend eingespielten Teams der Führungskräfte in meinem neuen Ressort, in meiner neuen Ressortzuständigkeit, meiner Vorstandskollegen und auch der Gremien, die sehr unterstützend und entgegenkommend waren, auch in meinen ersten 100 Tagen. Und ich würde sagen, das war Conti-typisch. Denn typisch ist ja auch für unsere Kultur, dass wir einander unterstützen und sehr wertschätzend miteinander umgehen. Und das durfte ich jetzt auch in dieser neuen Funktion zu Beginn wieder besonders erleben.
Hatten Sie Respekt vor dieser neuen Aufgabe?
Ja, nun, ich bin ja schon ziemlich lange im Vorstandsteam. Aber ich muss schon sagen, ja, doch schon, auf jeden Fall. Es ist ja doch wieder ein anderer Aufgabenbereich, eine andere Rolle, die man übernimmt. Und das hat sich zum Teil auch bestätigt, denn ich habe schon gemerkt, man wird anders wahrgenommen. Man hat natürlich als Vorstandsvorsitzender eine besonders exponierte Stellung und ist auch erster Ansprechpartner und Repräsentant im Verbund. Aber nach meiner Wahrnehmung wird es eben von außen stärker so wahrgenommen, was ich besonders so empfunden habe. Ich nehme meine Rolle eigentlich wie immer stärker koordinierend und vernetzend wahr. Und muss sagen, wir arbeiten wie immer im Vorstandsteam zusammen und treffen auch alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam. Und so wie das manchmal wahrgenommen wird, den Vorstandsvorsitzenden als Bestimmer, das gibt's bei uns zum Glück so nicht.
Und Sie sind echte
Teamarbeit.
Sie sind so geblieben, wie Sie vorher waren, offen, ehrlich und manchmal auch ein bisschen witzig dabei.
Ich sage immer humorvoll.
Ja, die ja, einen sagen so, die anderen so.
Ja. Also das ist bei mir so, dass ich auch gar nicht anders kann. Ich habe mich immer authentisch verhalten, auch in den verschiedenen Funktionen, die ich im Unternehmen hatte. Und wollte auch nie in einem Unternehmen arbeiten, wo man tatsächlich eine Rolle spielen müsste und ich weiß es nicht, besonders cool wirken müsste oder auftreten müsste. Ich bin ganz authentisch Gerhard Schmitz und werde mir auch keine neue Rolle als Vorstandsvorsitzender zulegen, muss ich auch gar nicht, in der ich mir dann überlegen müsste, wie muss ich denn gleich auftreten und wie wirkt man denn, sondern das ist bei mir authentisch und soll auch so sein.
Okay. Und wie werden unsere Vertriebspartner Sie in den kommenden Monaten und Jahren als Vorstandsvorsitzender erleben?
Ich würde sagen, eben genau so, authentisch, wie Sie mich auch bisher schon kennen.
Wir waren ja auch auf diversen Vertriebsveranstaltungen in den letzten 20 Jahren.
Immer sehr gerne. Ich hatte zwar noch nie ein Vertriebsressort unmittelbar, aber immer schon eine sehr hohe Vertriebsaffinität und habe mich schon immer ausgesprochen gerne mit den Vertriebsthemen auseinandergesetzt. Wie Sie schon sagten, gerne auch an den Vertriebsveranstaltungen teilgenommen, um mit den Vertriebspartnern möglichst viel und intensiv in den Kontakt zu kommen. Ja, und so wie mich die Vertriebspartner da hoffentlich schon wahrgenommen haben, so werde ich auch in meiner neuen Funktion das fortsetzen. Offen, ehrlich, verständnis- und vertrauensvoll und, wie Sie sagten, immer auch ein bisschen humorvoll und fröhlich. Das gehört beim ernsten Alltag auch immer dazu. Und zumindest haben mir das schon häufig auch Vertriebspartner so gesagt, dass sie mich so wahrnehmen. Ist also nicht nur eine Selbsteinschätzung. Aber ich halte das selber für zutreffend. Denn so fühle ich mich auch und ich bin auch so authentisch. Ja.
Und für die Continentale ist der Vertriebspartner ja der wichtigste Kunde, also unser Kunde Nummer eins. Was bedeutet das konkret für Sie?
Ja, natürlich ist es so, dass es der Endkunde ist, den wir gemeinsam mit unseren Produkten und unserem Service glücklich machen müssen. Aber für den Endkunden ist der Vertriebspartner wiederum das Gesicht der Continentale und sein erster Ansprechpartner. den Vertriebspartner und seine Agenturmitarbeiter, den nimmt der Kunde in erster Linie als seinen Partner wahr. Und gerade vor Ort ist der Vertriebspartner der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Geschäftsbeziehung. Und für uns bedeutet das entsprechend, dass unser wichtigster Kunde wiederum der Vertriebspartner ist, auf den wir unser Handeln und unsere Aktivitäten ausrichten. Deswegen steht der Vertriebspartner auch bei uns im Mittelpunkt und wir versuchen, ihn bestmöglich zu unterstützen, damit er wiederum eine gute Beziehung zu seinen Kunden unterhalten und entwickeln kann. Das heißt aber auch, dass wir nichts an unserem Kunden, unserem Vertriebspartner, vorbei unternehmen und seine Position dadurch schmälern würden. Nehmen Sie beispielsweise Bankenvertriebswege oder Kooperationen mit gesetzlichen Krankenkassen. Wir vertreiben unsere Produkte nicht in Konkurrenz oder parallel über Banken. Und bei der Kooperation mit unserer kontinentalen Betriebskrankenkasse ist es auch so, dass der Vertrieb von Zusatzversicherungen immer über unseren Vertriebspartner läuft und nicht eigenständig von der BKK abgewickelt werden kann.
Und wir behandeln ja auch beide Vertriebswege immer gleich, was ja auch, ich sag mal, sehr besonders ist, dass wir beiden Vertriebswegen die gleiche Produktpalette zur Verfügung stellen und auch beide Seiten Geschäftspartner gleich behandeln? Oder sehen Sie da einen Unterschied in den Geschäftspartnern, also Maklern und Ausschließlichkeitsvertriebspartnern?
Nein, das sind beides für uns enorm wichtige und zentrale Vertriebsbeziehungen, die wir gleich bedienen, denen wir beiden einen hervorragenden Service bieten und denen wir auch beiden gleichermaßen unsere guten Produkte anbieten.
Alle Experten gehen ja davon aus, dass insbesondere die künstliche Intelligenz das große Ding in der Versicherungsbranche wird. Ich meine, wir haben extrem viele Daten unserer Kunden und können damit wahrscheinlich ganz, ganz viel machen. Die sind zwar noch nicht so sehr strukturiert, wie man das vielleicht gerne hätte, aber wie wird sich die Continentale hier positionieren?
Ja, man muss natürlich erstmal sauber definieren, was eigentlich unter künstlicher Intelligenz zu verstehen ist. Häufig werden darunter ja alle möglichen Digitalisierungs- und Automatisierungsvorgänge subsumiert. Aber dabei, wenn man genau hinschaut, handelt es sich ja im Grunde ehrlicherweise oft nur um komplexe Algorithmen und Mustererkennungen, die auch wir schon intensiv einsetzen. Beispielsweise bei einfachen Änderungsvorgängen, bei der Sichtung des Schriftverkehrs und Weiterleitung oder auch, und da immer mehr, im Bereich Betrugsmanagement und Betrugssoftware, wo wir aufrüsten müssen, weil es die Gegenseite leider auch so tut. Bei weitergehenden künstlichen Intelligenzanwendungen, also im eigentlichen Sinne, im Sinne der Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren.
Also den Vertriebspartner zu ersetzen beispielsweise?
Ja, das werden wir nämlich genau erstmal und hoffentlich auch zukünftig nicht tun. Den werden wir auf gar keinen Fall ersetzen. Aber wir sind insgesamt in diesem Bereich auch erstmal zurückhaltend und verhalten uns, wie bei uns eher üblich, auch nicht als Vorreiter, sondern eher als Follower. Früher hätte ich vielleicht VW als Beispiel genannt. Die haben das auch immer ganz geschickt gemacht mit ihren Modellen. Ja, das passt momentan nicht ganz so in die Landschaft. Aber man kann sich auch mit Apple vergleichen. Apple macht das in den vergangenen Jahren auch sehr geschickt, indem sie erstmal schauen, was geht, was andere auf den Markt bringen. Und dann entwickeln sie auf dieser Basis und den Erfahrungen selber die hoffentlich perfekte Lösung. Und das ist ein Vorgehen, was wir eigentlich in vielen Bereichen auch sehr erfolgreich anwenden. Wir müssen nicht immer der First Mover sein und der absolute Innovator. Man kann da auch viel Geld verbrennen, sondern man kann auch schauen, wie agiert die Branche, wie agieren andere und von den Erfahrungen anderer auch lernen.
Okay.
Aber im Bereich, Sie haben es ja gerade angesprochen, Frau Benz, im Bereich der unmittelbaren Kundenbetreuung, im Service bei unseren Vertriebspartnern, da sind wir ohnehin besonders zurückhaltend, weil wir davon überzeugt sind, dass ein persönlicher, menschlicher Kontakt zum Kunden nach wie vor und auch zukünftig ein zentrales Element einer guten Kundenbetreuung bildet.
Aber die KI kann uns natürlich helfen, Prozesse in Richtung des Vertriebspartners zu verschlanken und zu verbessern, sodass der sich tatsächlich auf seine Vertriebsfunktionen konzentrieren kann und nicht diese ganzen, ich sag mal, lästigen Arbeiten im Hintergrund erledigen muss.
Genau. Das Motto lautet eher unterstützen, aber nicht ersetzen. Denn am Ende des Tages möchte man bei wichtigen, unter Umständen, wie bei der Krankenversicherung, lebenslang wirksame Entscheidungen immer einem Menschen in die Augen sehen, dem man vertrauen kann.
Und welche versicherungsfachlichen Themen sehen Sie für das Jahr 2025, die das Unternehmen Continentale prägen werden?
Ja, da kommt eine ganze Menge, denke ich, auf uns zu in 25.
Mal wieder?
Mal wieder, genau. Wir sind ja jetzt schon mit Hochdruck dabei, in der Lebensversicherung unsere neuen Tarife zu rechnen, zu kalkulieren und mit Features zu versehen, die dann den höheren Garantiezins beinhalten. Das ist ein Riesenwerk, was da gerade vollbracht wird mit Wirkung für das nächste Jahr. Wir wollen unsere Angebote in der betrieblichen Krankenversicherung und in der betrieblichen Altersversorgung ausbauen. Beides Bereiche, die ja bei uns besonders dynamisch wachsen und am Markt auch sehr gut aufgenommen werden. Und in den Sachsparten, aber auch in der Krankenversicherung wird 2025 leider ein Jahr der höheren Beiträge sein. In der Sach und hier insbesondere in Kfz geht es ja um die Bewältigung der Spätfolgen der Inflation durch entsprechende Beitragsanpassungen. Die Werkstatt- und Ersatzteilpreise, die galoppieren uns nach wie vor davon. Es ist unglaublich, welche Preissteigerungen wir hier sehen. Und das sind Preissteigerungen, die wir leider weiterreichen müssen. Wir erhöhen also nicht unsere Margen, sondern wir versuchen, den Kostendruck auszugleichen, der leider aus dem Werkstatt- und Ersatzteilbereich kommt. Aber auch in der Krankenversicherung wirkt sich die medizinische Inflation relativ stark aus, die wir auch durch entsprechende Beitragsanpassungen ausgleichen müssen. Und ich denke, gerade in dieser Situation ist persönliche Beratung besonders wichtig, damit nicht existenzielle Fehlentscheidungen möglicherweise vor dem Hintergrund einer stattfindenden Beitragsanpassung oder Beitragsanhebung mit den entsprechenden finanziellen Folgen getroffen werden.
Das ist ja ganz schön viel Aufwand auch für den Vertrieb, das den Kunden alles zu erklären. Sehen Sie noch weitere Herausforderungen, die auf den Vertrieb insbesondere zukommen werden im nächsten Jahr?
Ja, ich würde schon sagen, jede Menge auch dort. Also das Leben wird nicht einfacher, aber wie immer in solchen Situationen, es birgt auch Chancen. Bei den Herausforderungen, denke ich, steht vor allen Dingen die demografische Entwicklung immer mehr im Mittelpunkt. Es ist keine überraschende Entwicklung. Demografie kann man relativ stabil vorhersehen. Aber man befasst sich ja meist dann mit den Problemen, wenn sie vor der Tür stehen.
Ja.
Und so ist das mit der demografischen Entwicklung. Wir sehen gerade im Vertrieb, dass viele Agenturinhaber, aber auch im Maklerbereich, viele Inhaber naturgemäß älter werden, so wie mein Jahrgang. Ich bin ja der Babyboomer Jahrgang 1964, das kollektiv gerade erlebt. Und dadurch stellen sich immer mehr die Nachfolgefragen in den Agenturen, in den Unternehmen, wo wir auch versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen, weil wir natürlich auch ein Interesse daran haben, dass es kontinuierlich weitergeht. Aber auch Nachfragestrukturen verschieben sich durch den demografischen Wandel. Das ist auch klar, wenn der große Schwung der Babyboomer immer älter wird, dann schließt er nicht unbedingt noch eine zusätzliche Lebensversicherung ab, hat aber andere Absicherungsbedarfe vielleicht für das Vermögen, was er sich aufgebaut hat oder eben andere Dinge. Stichwort Regulatorik ist schon seit Jahren ein Stichwort. Es gibt leider immer mehr Regulatorik, immer mehr Dokumentationsanforderungen. In der Mache ist ja auch die Wohlverhaltensrichtlinie, die uns vor neue Herausforderungen stellen wird. Aber auch für den Vertrieb besonders wichtig, Diskussionen um Provisionsverbote und Honorarberatung läuft auch immer weiter. Es ist ja glücklicherweise noch nichts konkret geregelt worden und ich hoffe, es bleibt auch so. Aber das Thema wird uns im nächsten Jahr sicherlich weiter begleiten. Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung, auch in der Kundenberatung. Es gibt immer mehr Wettbewerb durch große Plattformen und Pools in den Maklervertrieben. Für die kleineren Agenturen wird es dadurch sicher immer schwieriger. Aber, Frau Benz, wenn ich das noch sagen darf, die Chancen, die ich angesprochen habe, darf man eben auch nicht verkennen, die in 25 und in den nächsten Jahren uns erwarten. Zum Beispiel, das haben wir schon gesagt, durch die zunehmende Digitalisierung, die Prozesse automatisiert und vereinfacht und dadurch auch der Bürokratisierung der zunehmenden etwas entgegenwirkt. Und ich denke auch die wandelnden Kundenbedürfnisse, aber auch die zunehmenden Belastungen und Grenzen der gesetzlichen Altersversorgung und Krankenversicherung schaffen auch neue Vertriebschancen, denen wir mit unseren neuen Produkten und unserem Service entgegenkommen.
Viele Punkte von denen, die Sie gerade angesprochen haben, wird es nochmal insgesamt spannend, wenn die Bundestagswahl nächstes Jahr ist. Was glauben Sie, wie diese Themen sich vielleicht entwickeln können oder was glauben Sie, wie die Bundestagswahl einen Einfluss auf die Versicherungsbranche nehmen wird?
Also das ist sicher eine der schwierigsten Fragen überhaupt.
Deswegen stelle ich sie ja Ihnen.
Ja, deswegen bekommen Sie auch eine komplexe Antwort. Denn es ist, wir müssen ja wirklich davon ausgehen, dass die politische Situation zukünftig eher noch unüberschaubarer und komplexer wird und immer schwieriger zu prognostizieren sein wird. Denn ja, das, was meine Babyboomer-Generation noch miterlebt hat, die Zeit der großen Volksparteien und der klaren politischen Linien, die scheint aus meiner Sicht irgendwie endgültig vorbei zu sein. Wir müssen uns auf eine viel buntere Parteienlandschaft mit weniger klaren Wahlergebnissen und überraschenden Koalitionsbildungen einstellen.
Und immer mehr Kompromissen.
Genau, die immer mehr Kompromisse bei den beteiligten Parteien erfordern und damit klare und vorhersehbare politische Linien sehr erschweren werden. Aber eins, denke ich, ist klar fürs nächste Jahr. Die politische Situation rund um die zwei Säulen unseres Gesundheitswesens, das wird wieder ein zentrales politisches Thema sein. Insbesondere auch deswegen, weil es der gesetzlichen Krankenversicherung momentan alles andere als gut geht. Und das weckt ja dann bei einigen Parteien immer gleich die Begehrlichkeiten nach unseren Alterungsrückstellungen in der Krankenversicherung, die glücklicherweise verfassungsrechtlich geschützt sind. Aber es lässt sicher auch die Diskussion um eine wie auch immer geartete Bürgerversicherung wieder aufkommen. Aber die frohe Botschaft, denke ich, lautet auch hier, wir als Versicherung werden gebraucht, gerade was das Thema private Altersvorsorge angeht. Denn da denke ich schon, dass die Einsicht bei allen Parteien und politischen Akteuren gereift ist, dass allein ein gesetzliches System umlagefinanziert angesichts der demografischen Entwicklung nicht alles bewältigen kann. Und ich denke, wir haben alle ein Interesse daran, dass die Bürger nicht später in eine Altersarmut fallen. Ja. Und deswegen glaube ich, es wird wie auch immer geartet ergänzende Lösungen geben, die wir dann als Versicherungsbranche bereitstellen werden.
Okay, vielen lieben Dank. Ich nehme mit, es gibt Herausforderungen, aber auch viele Chancen. Wir als Kontinentale Versicherungsverbund werden weiterhin den Markt beobachten und uns entsprechend weiterentwickeln und mitmachen und den Trends nicht nur hinterherlaufen, sondern aktiv dabei sein. Und das Ganze wie immer offen und ehrlich und mit einem bisschen Humor dabei wird das Ganze, glaube ich, eine gute Sache. Und wir können uns darauf freuen, dass Sie den Verbund weiterhin anführen werden und wir nicht revolutionär, sondern evolutionär weiter nach vorne gehen werden.
Das, Frau Benz, ist übrigens ganz wichtig. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich bin ja nun auch schon seit 2004 im Vorstand des Verbundes, also seit mehr als 20 Jahren dann im nächsten Jahr und gehöre dem Verbund als Mitarbeiter schon seit 1995 an. Ich habe also auch schon viele Entscheidungen mitbegleitet und die Ausrichtung unseres Verbundes, so wie er jetzt schön, gut und erfolgreich da steht, da habe ich viel dran mitgewirkt und deswegen wäre es jetzt auch komisch, wenn ich als neuer Vorstandsvorsitzender plötzlich revolutionäre Ideen umsetzen wollte und alles anders machen möchte. Das gibt's ja in einigen Häusern, wenn ein Wechsel an der Unternehmensspitze stattfindet. Das kann ich aber sagen, wird es bei der Kontinentale nicht geben, denn wir zeichnen uns durch Kontinuität, Stabilität und Verlässlichkeit aus und das auch insbesondere gegenüber unseren Vertriebspartnern. Denn der Erfolg unserer Vertriebspartner, unserer unmittelbaren Kunden, ist dann letztlich auch unser Erfolg. Ja. Und Erfolg gründet sich eben auch auf Vertrauen, Verlässlichkeit und Stabilität.
Damit haben Sie auch nochmal unseren Claim Vertrauen, das bleibt, kurz zusammengefasst und erklärt, was er denn eigentlich bedeutet. Kommen wir nun zu unserem Absacker-Thema. Das Weihnachtsgericht Kartoffelsalat mit Würstchen. Der Kartoffelsalat an Weihnachten ist eine alte Tradition. Wissen Sie, woher dieses Weihnachtsgericht kommt oder warum es der Kartoffelsalat ist?
Also unter der Weihnachtskrippe, damals hat man das wahrscheinlich noch nicht gegessen. Also insofern hat es sich irgendwann später entwickelt. Vermutlich Bezug Kartoffel im Ruhrgebiet.
Ja, so richtig weiß man es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass mehr als ein Drittel der Deutschen dieses Gericht tatsächlich an Heiligabend, also am 24. essen. Und es kommt wohl daher, weil die Leute am 24. relativ wenig Zeit hatten und damals ja auch wenig Geld hatten, insbesondere auch im Ruhrgebiet, und sich für den 25., also für den ersten Weihnachtsfeiertag, die Weihnachtsgans und alles aufgespart haben. Und am 24. war viel Vorbereitungszeit, sodass man nicht viel Zeit hatte, den Ofen vorzuglühen und alles vorzubereiten. Daher musste es schnell gehen und Kartoffelsalat, wenn Sie den im Thermomix machen, geht er ratzfatz.
Jetzt haben Sie den Namen verraten, Frau Benz.
Ja, aber daher kommt dieses Gericht, dass man Kartoffelsalat gut vorbereiten konnte, es schnell gemacht war und mittlerweile dann auch teilweise sogar mit Würstchen, Wiener Würstchen dazu gegessen werden. Und es ist eine Tradition, die noch lange anhalten wird, vermutlich, weil ich glaube, dass dieses Gericht noch einige Leute immer wieder essen werden und je nach Region unterschiedlich mit Mayonnaise oder auch mit der Essig-Öl-Variante im Schwäbischen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr und wir hören und sehen uns dann nächstes Jahr wieder in unserem Podcast. Und wenn euch unser heutiges Podcast-Menü gefallen hat, lasst uns gerne 5 Sterne da und folgt oder abonniert uns. Wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, sendet diese gerne an podcast@kontinentale.de oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Alles Weitere zum Thema findet ihr in unseren Shownotes. Die nächste Folge von Kontinentale à la carte erscheint am 28. Januar und zu Gast ist dann Frank Nuglinski, mit dem ich über unseren Maklerservice sprechen werde. Vielen Dank, bis bald und tschüss.
Vielen Dank, Frau Benz. Wenn ich mich noch bedanken darf, dann möchte ich das auch insbesondere für diese tolle Krawatte tun. Das ist ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank.
Sehr gerne.